Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Tag 38 des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und wie schon so häufig Fluchtkorridore aus dem stark umkämpften und stark zerstörten Mariupol sind angekündigt worden und offenbar haben es heute auch einige Menschen aus der Küstenstadt herausgeschafft. Wir berichten über die aktuelle Situation. In den meisten Bundesländern fällt an diesem Wochenende die Maskenpflicht und auch die Impfpflicht gegen das Coronavirus scheint in weite Ferne zu rücken, was nicht allen Experten und Politikern gefällt. Auch dazu haben wir einen Beitrag in dieser Sendung. Und dann beschäftigen wir uns mit den anstehenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen, in Serbien und in Frankreich. Und nach dem Sport geht es im Hintergrund ab 18.40 Uhr um Lieferdienste in New York. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Die russischen Truppen scheinen sich also aus der Gegend um die Hauptstadt Kiew langsam zurückzuziehen. Stattdessen konzentriert sich das Hauptgeschehen des Krieges in der Ukraine auf die Regionen im Osten und im Südosten. Marius Reichert berichtet.
Hochhäuser, die nur noch Gerippe sind, Stromkabel abgeknickt, wehen im Wind. Mariupol, die Hafenstadt im Südosten der Ukraine, sie ist zur Hölle geworden, beschreibt es eine ältere Dame in einem Livestream auf Telegram. Sie will raus, raus aus der Stadt. Mehr als 100.000 Menschen sollen dort noch ausharren, nachdem gestern die Evakuierung durch das Internationale Rote Kreuz trotz Feuerpause scheiterte. 6.000 Menschen sollen es mit Privatautos geschafft haben, heißt es von ukrainischer Seite, mit dem Auto durch das Kriegsgebiet. Wie viele es heute herausschaffen werden, zumindest wurde erneut ein Fluchtkorridor angekündigt für alle, die mit dem eigenen Auto aus Mariupol fliehen. 6 weitere sollen eine Evakuierung ermöglichen, aus Berdjansk im Süden, wohin viele Mariupoler fliehen. Und aus dem Gebiet Luhansk in der Ostukraine, wo weiter heftig gekämpft wird. Oleksij Arestowitsch, Berater des ukrainischen Präsidenten. Wir machen uns keine Illusionen und stehen harte Kämpfe im Süden um Mariupol und um den Osten der Ukraine bevor. Aber ich denke nicht, dass Russland nach diesen Kämpfen noch weitere Reserven zur Verfügung hat. Der 38. Tag dieses Krieges, er steht für weitere Angriffe auch in der Zentralukraine. Die ukrainischen Medien melden Explosionen in der Industriestadt Dnipro, Raketeneinschlag in Kremenschuk. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenko bestätigte das. Heute Morgen haben wir mit Luft- und seegestützten Langstreckenpräzisionswaffen eine Ölraffinerie vernichtet. Die war sehr wichtig für die Ukraine, da sie deren Truppen in den zentralen und östlichen Teilen des Landes mit Benzin und Diesel versorgt hatte. Mit luftgestützten Hochpräzisionsraketen haben wir militärische Flugfelder in den Städten Poltava und Dnipro zerstört. Die Angriffe des russischen Militärs, sie scheinen sich auf den Osten und den Süden der Ukraine zu konzentrieren. Ein Rückzug aus anderen Gebieten für Beobachter der Beweis dafür, dass Putin seine Truppen neu organisieren will. Und vor allem, dass er die Kontrolle über die besetzten Gebiete im Osten des Landes behalten will. Die russische Seite hatte zu Beginn der Woche nach Gesprächen in Istanbul zugesagt, ihre Angriffe auf die Hauptstadt Kiew und Tscherniw zu verringern und dies als Zugeständnis in den Verhandlungen dargestellt. Ukrainische und westliche Vertreter prangerten allerdings kurz darauf ein Täuschungsmanöver an. Meldungen verdichten sich, wonach ukrainische Truppen ehemals russische Stellungen zurückerobert haben. Trotzdem, die Gefahr bleibe groß, warnte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Erstens, die Bombardierung geht weiter und zweitens rücken die Truppen des Feindes von Gebieten ab, aber sie verminen Häuser und sogar die Leichen von getöteten Menschen. Zu viele Minen überall, zu viele andere Gefahren. Im Süden der Ukraine deutet sich ein weiteres Problem an. Auf den besetzten Territorien, auf dem Festland vor der Halbinsel Krim, versucht Russland laut ukrainischer Regierung weiterhin eigene Verwaltungen aufzustellen. Betroffen von solchen Versuchen ist vor allem das besetzte Gebiet Cherson. Dort benannte die russische Seite angeblich neue Verwaltungsleiter in einer weiteren Kleinstadt. Unterdessen bleibt unklar, ob und wie die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weitergehen. Vermutlich laufen sie aber weiter per Videoschalte. Von ukrainischer Seite hieß es nämlich, man arbeite weiter an einem Vertrag. Der könnte vorsehen, dass sich die beiden Präsidenten Selenskyj und Putin persönlich treffen. Wann, wie und wo, das blieb offen.
Marius Reichert über die aktuelle Situation in der Ukraine, soweit man sie von außen überhaupt beschreiben kann. Für die einen ist an diesem Wochenende Freedom Day, endlich keine Masken mehr, kaum noch Einschränkungen. Für die anderen hat Corona jetzt wieder freie Bahn. In den meisten Bundesländern fallen in diesen Tagen die Schutzmaßnahmen, obwohl die Infektionszahlen nach wie vor hoch sind. Aber die meisten Fälle verlaufen inzwischen glimpflich. Jörg Münchenberg fasst die Stimmen und die aktuellen Zahlen zusammen.
Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute Morgen mit rund 1.531 an, nach 1.586 gestern. Allerdings melden gerade am Wochenende nicht alle Bundesländer ihre Zahlen. Insofern sind sie nur bedingt aussagekräftig. Allerdings hatte das RKI gestern schon erklärt, seiner Einschätzung nach sei der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle wahrscheinlich erreicht oder sogar schon überschritten. Das allerdings hänge davon ab, ob sich die Menschen trotz der anstehenden Lockerungen weiterhin umsichtig und rücksichtsvoll verhielten. Nach dem Infektionsschutzgesetz sind nämlich ab Sonntag eine Maskenpflicht oder 2G- bzw. 3G-Zutrittsregeln zu Geschäften, Schulen und Freizeiteinrichtungen aufgehoben. Es sei denn, ein Landesparlament erklärt eine bestimmte Region oder sogar das gesamte Bundesland zum Hotspot. Bislang haben Letzteres nur Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern getan. Über die Lockerungspolitik, die vor allem die FDP vorangetrieben hat, wird unterdessen weiter gestritten. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks verteidigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD erneut die Vorgehensweise der Ampelkoalition mit Verweis auch auf die Rechtslage.
Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir eine Maskenpflicht weiter beibehalten, dass wir bundesweit die Möglichkeiten von Hygienekonzepten oder auch von Abstandsgeboten und auch von Einlasskontrollen beibehalten, dass wir das zum Beispiel noch mal für einen Monat verlängern. Wenn dies aus rechtlichen Gründen, so mit der Bundesjustizminister vortragend, nicht geht, dann scheitere ich hier an einer rechtlichen Hürde.
Kaum überraschend begrüßte dagegen der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki das Ende der Corona-Auflagen ab morgen. Dies sei ein wichtiger und erfreulicher Schritt in Richtung Normalität, so Kubicki gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Deutschland sei ohnehin spät dran, betonte Kubicki mit Verweis auf die europäischen Nachbarländer, die ähnliche Maßnahmen zum Teil schon seit längerem umgesetzt hätten. Die Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Jona, sagte dagegen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens keine Maskenpflicht mehr in Innenräumen gelte, halte sie aus medizinischer Sicht für falsch. Gerade in Supermärkten und Restaurants seien Masken weiterhin von großer Bedeutung, um Infektionen einzudämmen. Unklar ist unterdessen weiterhin, was aus der von einigen Fraktionen angestrebten allgemeinen Impfpflicht wird. Der Bundestag soll darüber in der kommenden Woche entscheiden. Der Ausgang der Abstimmung ist jedoch offen. Dennoch zeigte sich der Bundesgesundheitsminister jetzt demonstrativ zuversichtlich, dass das Parlament sich auf eine Regelung einigen werde.
Ich glaube, es war richtig, die Fraktionen bei dieser ethischen Entscheidung in die Vorhand zu bringen. Ich glaube auch nach wie vor, dass das zum Schluss zum Erfolg führen wird. Das heißt, ich glaube, wir werden am Donnerstag einen Antrag zur allgemeinen Impfpflicht durchbringen.
Auf dem Tisch liegen mehrere Anträge, unter anderem für eine Impfpflicht ab 18 sowie ein Antrag für eine Impfpflicht ab 50 mit vorausgehender Beratungspflicht. Beide Initiativen werden aus den Reihen der Ampelfraktionen unterstützt. Die Union wiederum favorisiert ein Impfvorsorgegesetz, also eine Impfpflicht, jedoch abhängig von der jeweiligen Corona-Lage.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Corona hatte in den vergangenen beiden Jahren auch die Wahlkämpfe stark verändert. Keine großen Auftritte vor Publikum wie sonst. Aber die Lockerungen machen es möglich, dass auch hier wieder ein Stück Normalität einkehrt. Heute ist der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai in den Wahlkampf eingestiegen. Und Thomas Kutschaty hatte in Essen prominente Unterstützung dabei. Schließlich gilt es, die aktuelle Regierung von CDU und FDP abzulösen. Wolfgang Otto berichtet.
Nach den gewonnenen Wahlen im Bund und im Saarland sieht sich auch die SPD in NRW im Aufwind vor der Landtagswahl im Mai. Bundeskanzler Olaf Scholz soll, wie heute zum Auftakt in Essen, eine große Rolle spielen in der heißen Phase des Wahlkampfs. Die Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr sind froh, nach vielen Jahren wieder einen SPD-Kanzler vorweisen zu können. NRW-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty freut sich über die Unterstützung.
Mit Olaf Scholz wird das ein Jahrzehnt des Fortschritts und wir alle sind so verdammt froh, dass wir jetzt in diesen schwierigen Situationen nicht nur einen sozialdemokratischen Bundeskanzler haben, sondern dass wir Olaf Scholz als Bundeskanzler haben.
Scholz ging in Essen zunächst auf die Situation in der Ukraine ein. Er betonte die Entschlossenheit der Bundesregierung, den russischen Angriffskrieg zu stoppen.
Der russische Präsident Putin hat einen Angriffskrieg begonnen gegen die Ukraine. Er hat ein Land, das ihn nicht bedroht hat, überfallen für territoriale Gebietsansprüche, die aus den imperialistischen Visionen früherer Jahrhunderte stammen. Das darf nicht gelingen.
Scholz ging aber auch auf den NRW-Wahlkampf ein. Er beschrieb die Vorteile, die es habe, wenn auch in Düsseldorf eine SPD-geführte Regierung an die Macht käme. Er erwähnte den ökologischen Umbau der Industrie und den Bau von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr. Das sind auch zwei Schwerpunkte im Wahlprogramm des NRW-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. Außerdem verspricht er mehr Lehrer für die Schulen und den Erhalt der Krankenhäuser in NRW.
Diese Ampel in Berlin bedeutet frischen Wind für Deutschland, frischen Wind für Nordrhein-Westfalen.
Der 53-jährige Kutschaty ist der SPD-Herausforderer des aktuellen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst von der CDU. Sollte die SPD am Wahlabend vorne liegen, wäre eine Ampelregierung wie in Berlin möglich.
Wolfgang Otto über den Wahlkampfauftakt von SPD-Kandidat Wolfgang Kutschaty am Nachmittag in Essen. In Berlin zeigt sich dieser Tage wieder mal, wie unterschiedlich doch die politischen Ausrichtungen der Koalitionspartner sind. Besonders zwischen den beiden Kleinen gibt es aktuell einige Reibungspunkte. Björn Dake.
Der Ton zwischen den Koalitionspartnern Grüne und FDP wird rauer. Der designierte FDP-Generalsekretär Gyes Saray wirft den Grünen vor, den Krieg in der Ukraine für die Umsetzung eigener Symbolthemen auszunutzen. Wörtlich sagt er, jetzt ist definitiv der falsche Zeitpunkt für parteipolitische Ideologie. Die Koalition hat laut Gyes Saray in dieser schwierigen Situation eine große Verantwortung für das Land. Davor hatte Grünen-Chefin Lang ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen bis Ende des Jahres vorgeschlagen. Auf Twitter schreibt sie, das wirke einfach und schnell. Um von fossilen Energien aus Russland wegzukommen, gibt es nach ihren Worten nicht die eine Lösung. Aber die Koalition solle sich alle Mittel anschauen, ohne Denkverbote. Mit ihrer Forderung nach einem Tempolimit waren die Grünen schon in den Koalitionsverhandlungen gescheitert. Auch bei den Gesprächen der Ampel über das Energiepaket konnten sie sich damit nicht durchsetzen. Deshalb hatte die Grünen-Spitze zunächst auf allzu laute Rufe danach verzichtet. Zuletzt hatten sich neben Umweltverbänden aber auch Gewerkschaften und Deutscher Städtetag für ein Tempolimit stark gemacht, um Energie zu sparen und so die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass sich im Verkehrssektor etwa 3,8% des verbrauchten Kraftstoffs sparen lässt, wenn auf Autobahnen Tempo 100 gilt und auf Landstraßen Tempo 80.
Für die weltweit rund 1,9 Milliarden Muslime hat heute der Ramadan begonnen, traditionell nach dem Erscheinen der Neumondsichel. Das heißt, einen Monat lang zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang kein Sex, kein Essen, kein Trinken, kein Rauchen. In Israel blickt man dem Fastenmonat mit gemischten Gefühlen entgegen, vor allem wegen verschiedener Terroranschläge in der Vergangenheit. So sind die Sicherheitsbehörden jetzt besonders alert, was man auch heute wieder gemerkt hat. Mehr von unserem Korrespondenten Benjamin Hammer.
Nach Einschätzung der israelischen Polizei wurde ein weiterer Anschlag möglicherweise knapp verhindert. Denn die drei Palästinenser waren laut israelischen Angaben auf dem Weg, einen Angriff zu verüben. In ihrem Auto befanden sich Granaten und Schusswaffen. Die drei Männer sollen dem palästinensischen Islamischen Dschihad angehört haben. Eine Spezialeinheit der israelischen Armee wollte die drei Kämpfer laut israelischen Angaben im besetzten Westjordanland abfangen. Dann kam es zum Schusswechsel, bei dem ein israelischer Polizist schwer verletzt wurde. Die drei Palästinenser wurden getötet. Das Freitagsgebet in Jerusalem war gestern relativ ruhig verlaufen. In Hebron gab es jedoch Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation hängt auch mit dem beginnenden Fastenmonat Ramadan zusammen. So Gott will, wird der Ramadan diesmal friedlicher als im letzten Jahr, sagt eine Frau der Nachrichtenagentur Reuters, ohne dass Israel Probleme macht. Schon vor einem Jahr war es an Ramadan verstärkt zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Die Furcht vor einer weiteren Eskalation in der heiligen Zeit ist hoch. Auch, weil diesmal der Ramadan mit dem jüdischen Pessach und dem christlichen Osterfest zeitlich zusammenfällt. Religion hat vor allem in Jerusalem immer wieder auch Konfliktpotenzial. Im Norden Israels wurde vor 2 Tagen Amir Khoury beerdigt. Er war Polizist und arabischer, manche sagen auch palästinensischer Israeli. Khoury stoppte Anfang der Woche den palästinensischen Attentäter von Bnei Brak, der insgesamt 5 Menschen tötete, darunter den arabisch-israelischen Polizisten. Khoury wird im Land nun als Held gefeiert und als Symbol, dass Juden und Araber auch zusammenhalten. Mitten in Israel, erstmals seit Jahren, ereigneten sich mehrere schwere Terroranschläge in kurzer Zeit. Viele Menschen sind weiterhin verunsichert. Auch diese Mutter aus Netanya. Ich lasse meine Kinder im Moment zu Hause, sagte sie gegenüber dem Portal Ynet. Ich mache mir Sorgen. Bereits am Abend des Anschlags in Bnei Brak erhielten wir einen Brief unserer Bürgermeisterin, in dem Eltern mit Waffenschein aufgefordert wurden, in Bildungseinrichtungen anwesend zu sein. Während eine hohe Waffendichte im Alltag in Europa wohl zur Beunruhigung beitragen würde, gilt sie in Israel für viele als eine Art Lebensversicherung. Verteidigungsminister Benny Gantz versuchte im Sender Kan zu beruhigen. Wir müssen die letzten Vorfälle ordentlich aufarbeiten, zusammen mit dem Geheimdienst. Wir dürfen jetzt nicht in Hysterie verfallen.
Benjamin Hammer aus Tel Aviv zum Beginn des Fastenmonats Ramadan. In 2 europäischen Ländern wird morgen gewählt, in Ungarn und in Serbien. In Ungarn finden Parlamentswahlen statt. Es geht darum, ob Viktor Orbán mit seiner rechtspopulistischen Fidesz-Partei weiter regieren kann. Die Opposition allerdings ist gestärkt, Ausgang offen. In Serbien dürfte es bei der Präsidentschaft von Aleksandar Vučić bleiben. Seine nationalistische SNS liegt auch vor der Parlamentswahl in den Umfragen weit vorne. Srđan Govedarica über die Ausgangslage in Belgrad.
Eine Sporthalle im Belgrader Stadtteil Banjica. Aleksandar Vučić und seine Fortschrittspartei lassen sich von ihren Anhängern feiern. Es ist sehr schwer zu sagen, wer hier freiwillig jubelt. Regierungskritiker behaupten, dass für Beschäftigte in öffentlichen Unternehmen bei Vučićs Auftritten quasi Anwesenheitspflicht herrsche. Als dieser die Bühne betritt, ist der Jubel grenzenlos. Vučić ist in seinem Element. Das Wichtigste für mich ist, wir werden Fabriken bauen und weitere Fabriken bauen und neue Fabriken. Und wir werden unsere Leute aus dem Ausland zurückholen und alles dafür tun, damit die Menschen besser leben können. Das ist das Wichtigste. Das ist die Essenz unserer Arbeit. Aleksandar Vučić hat beste Chancen auf eine 2. Amtszeit als Präsident und auch seine rechtskonservative Fortschrittspartei dürfte die Parlamentswahlen klar gewinnen. Auf den letzten Wahlkampfmetern setzt Vučić auf Altbewährtes. Er verspricht höhere Löhne und Renten und wirtschaftlichen Aufschwung. Der russische Angriff auf die Ukraine inspirierte Vučićs Wahlkampfteam zum Slogan Frieden und Stabilität. Vučić verspricht, dass Serbien nur mit ihm durch schwere Zeiten kommen könne. Seine Position zum Ukraine-Krieg gleicht einem Spagat zwischen der EU und Russland. Einerseits unterstützte Serbien eine UN-Resolution, die Russlands Angriff verurteilt. Andererseits trägt EU-Beitrittskandidat Serbien die EU-Sanktionen gegen Russland nicht mit. Eine Haltung, die bei diesem älteren Herrn sehr gut ankommt. Sowohl bei der internationalen als auch bei der Innenpolitik. Wenn hier jemand etwas Gutes macht, dann er, sonst niemand. Rund 80% der Serbinnen und Serben geben in Umfragen an, dass sie sich einen starken Anführer wünschen, sagt Soziologe und Meinungsforscher Zoran Gavrilovic. Wenn Sie eine solche gesellschaftliche Umgebung haben und auch noch die Möglichkeit, Medien zu beeinflussen, dann brauchen Sie nicht viel mehr, um die Öffentlichkeit zu kontrollieren. Aleksandar Vučić ist seit Jahren der bestimmende Faktor der serbischen Politik. 2014 wurde er Ministerpräsident, dann Staatspräsident. Zoran Gavrilovic erinnert daran, dass Vučić in dieser Zeit praktisch das gesamte Land unter seine Kontrolle gebracht habe. Bei staatlichen Firmen, Institutionen und den reichweitenstarken Medien gibt seine Fortschrittspartei den Ton an. Im Zentrum Belgrads hat die Opposition ihre Anhänger zum Wahlkampfabschluss geladen. Vereint für den Sieg Serbiens, ein Zusammenschluss mehrerer Parteien links und rechts der Mitte, schickt den ehemaligen General Zdravko Ponoš gegen Vučić ins Rennen. Er soll auch konservative Wähler ansprechen und ist der aussichtsreichste, wenn auch chancenlose Kandidat gegen Aleksandar Vučić. Vereint für den Sieg Serbiens kann laut Umfragen mit 10-15% der Stimmen bei der Parlamentswahl rechnen. Ein weiteres grün-linkes Bündnis rund um die Bewegung Moramo könnte mit rund 5% der Stimmen ins Parlament einziehen. Spannend wird es bei der Kommunalwahl in der Hauptstadt Belgrad. Hier hat die Opposition eine Chance, die Mehrheit im Rathaus und damit das Bürgermeisteramt zu bekommen. Diese Frau aus Belgrad hofft auf einen Wechsel auf allen Ebenen. Ich habe 4 Kinder. 2 sind hier, 2 haben das Land verlassen. Ich wünsche mir, dass sie zurückkommen. Sie bekommen hier einfach keinen Job, weil sie nicht in Vučićs Partei sind. Das sagt eigentlich alles.
Srđan Govedarica vor dem Superwahltag in Serbien. In Frankreich startet die Präsidentschaftswahl in einer Woche mit der ersten Runde. Amtsinhaber Emmanuel Macron hatte sich lange zurückgehalten, zunächst damit überhaupt seine Kandidatur bekannt zu geben, dann mit seinen Wahlkampfauftritten. Am Nachmittag ist er zum ersten Mal überhaupt vor das Volk getreten in Nanterre vor den Toren von Paris. Unsere Korrespondentin Christiane Kess hat sich die Veranstaltung angesehen. Frau Kess, was sind denn Macrons Kernaussagen?
Er hat eine sehr, sehr lange Rede hier gehalten, über 2 Stunden. Und er hat sie begonnen mit dem Hinweis auf den Krieg in der Ukraine und hat gesagt, einige Stunden von Paris entfernt wird die Demokratie bombardiert. Und wir tun jeden Tag alles, um diesen Krieg zu stoppen. Er hat dann von seinem Projekt gesprochen. Er hat es unser Projekt genannt, aber das sind seine Vorstellungen, die er in den letzten 5 Jahren versucht hat umzusetzen. Er beschreibt es als Projekt des Fortschritts und hat eine Bilanz gezogen über seine Amtszeit. Er hat unter anderem gesagt, dass er trotz der Krise seine Versprechen gehalten habe, darauf verwiesen, dass die Arbeitslosigkeit so niedrig sei wie seit 15 Jahren nicht mehr, dass Unternehmen erleichtert wurden, dass Steuern gesenkt wurden, damit mehr Einkommen bleibt, die Kaufkraft historisch gestiegen sei, vor allem für Einkommensschwache. Er hat sehr viele Themen angerissen, bevor er dann den Blick nach vorn gerichtet hat und gesagt, er will, dass sein Projekt auch weiterhin ein soziales und ein fortschrittliches ist. Er hat verschiedene Maßnahmen nochmal erklärt, die er vorhat, sollte er wiedergewählt werden. Unter anderem, dass ab diesem Sommer es eine Prämie geben soll, um Einkommen zu verbessern. Die Renten sollen aufgebessert werden. 50.000 mehr Pflegekräfte eingestellt werden. Er hat gesprochen von einer Revolution der Schule, um die Bildung zu verbessern. Auch das Gesundheitssystem soll verbessert werden. Und er hat die Krisen angesprochen dieser letzten 5 Jahre. Und hat sie als Möglichkeiten dargestellt zum Wandel und zum Zusammenstehen. Diese Einigkeit hat er dann in einem sehr langen Teil seiner Rede beschworen. Er hat aber auch Europa eine zentrale Rolle eingeräumt.
Und wie kommt das alles bei den Franzosen an? Sehen die Erfolge, die der Präsident für sich reklamiert, genauso? Wie steht er im Wahlkampf da? Wie sind seine Chancen?
Also er geht zumindest als Favorit in dieses Rennen. Er liegt schon seit Wochen in den Umfragen zum ersten Wahlgang vorn. Es treten ja 12 Kandidatinnen und Kandidaten an. Und auch im zweiten Wahlgang wird Macron bisher laut Umfragen in jeder wahrscheinlichen Konstellation laut dieser Umfragen gewinnen. Nach Beginn des Ukraine-Krieges hat er nochmal einen richtigen Schub in den Meinungserhebungen erlebt. Er hat für den ersten Wahlgang mehrere Prozentpunkte gelegt. Dieser Krieg hat ja den Wahlkampf komplett überschattet. Und Macron hat da als Staatschef und als Krisenvermittler eine sehr herausragende Position eingenommen. Und das fällt seinen Herausforderinnen und Herausforderern zunehmend schwer, ihn in dieser Position anzugreifen.
Herausforderin Nummer 1 dürfte die Rechtspopulistin Marine Le Pen sein. Das war auch schon bei den letzten Wahlen vor 5 Jahren so. Ist Marine Le Pen inzwischen stärker geworden?
Ja, also man kann sagen, sie ist so stark wie nie. Man sagt ihr für die Stichwahl, wenn sie die erreichen würde, über 40% voraus. Beim letzten Mal waren es knapp 34%. Die letzte Umfrage sieht so aus, dass Le Pen bei 47% liegt und Macron bei 53%. Und das ist ein Unterschied, der liegt im Bereich der Fehlermarge von Umfragen. Das heißt, das nährt die Hoffnung bei Marine Le Pen und ihrem Team, dass sie dieses Mal die Wahl tatsächlich gewinnen könne. Und das bedeutet letztendlich, dass obwohl sie extrem extrem rechts ist, sich sehr viele Wählerinnen und Wähler vorstellen können, trotzdem für sie zu stimmen.
Vielen Dank, Christiane Kess, live aus Paris. Und damit zum Sport und Astrid Ravol, die Bundesliga mit vollen Stadien.
Ja, 81.000 aktuell im Signal Iduna Park in Dortmund. Da spielt nämlich der BVB gegen Leipzig seit jetzt 4 Minuten. 0:0, da ist noch nicht viel passiert. Eigentlich ist ja auch den Münchner Bayern die 10. Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen. Auf dem Weg dorthin jedenfalls war heute Nachmittag der SC Freiburg keine Hürde. Jedenfalls keine sportliche, aber eine andere Hürde, die sah Detlef Lindner.
Das war letztendlich ein verdienter, überlegener Sieg der Bayern gegen einen keineswegs schwachen SC Freiburg. Alle 5 Tore fielen nach der Pause, als Goretzka per Kopf das 1:0 für die Gäste gelang. Nils Petersen, gerade mal 17 Sekunden auf dem Platz, konnte kurz darauf mit seinem 100. Pflichtspieltor für den SC Freiburg zum 1:1 für den Sportclub ausgleichen. Die Antwort zum Münchner 2:1 kam durch den gerade eingewechselten Gnabry. Coman und Sabitzer erhöhten auf 3:4:1. Kurios aber, Bayern unterlief in der Schlussphase ein Wechselfehler. München war kurze Zeit zu 12. auf dem Platz, da Coman eine Auswechslung offenbar nicht mitbekommen hatte. Bleibt spannend, ob das noch Konsequenzen für diese Partie haben wird.
Felix Magath ist zurück auf der Trainerbank. Die Corona-Infektion hat er überstanden, allerdings verlief sein Comeback ins Stadion eher bitter. Die Niederlage bei Bayer Leverkusen verfolgte Stefan Kaußen.
Leverkusen gewann knapp, aber doch hoch verdient. Und damit bleibt Hertha BSC auch im 9. Auswärtsspiel, auch mit dem neuen Trainer Felix Magath in Serie, sieglos und damit ganz unten drin in der Bundesliga. Das eine Tor zum 1:2 durch Wladimir Daridas Volley war zu wenig, weil Leverkusen eben zweimal traf. Alle Tore schon in der ersten Halbzeit. Alario und Bellarabi sicherten Leverkusen den Sieg und die Perspektive Champions League.
Hoffenheim hat sicherlich nicht damit gerechnet, gegen Bochum eine Niederlage zu kassieren. Allerdings wird die TSG künftig mehr auf VfL-Keeper Riemann und dessen Vorlagen achten. Stefan Kerstold.
Der VfL Bochum feiert einen wichtigen Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim, gewinnt die Partie mit 2:1. Nach gutem Start des VfL kam dann auch Hoffenheim besser in die Partie. Dann doch die Führung für den VfL nach knapp einer halben Stunde. Weiter Abschlag von Manuel Riemann, dem Keeper, auf Takuma Asamo. Der zieht nach innen und trifft aus 17 Meter links unten ins Eck. Keine Chance für Baumann, den Keeper der TSG. Dann in der zweiten Halbzeit besserer Hoffenheimer und Nationalspieler David Raum erzielt dann nach 54 Minuten das 1:1. Doch die Freude währt nur kurz, denn Asano zum zweiten nach knapp einer Stunde zum erneuten Führungstreffer für die Bochumer. Dabei blieb es auch vor 15.000 Zuschauern. Wichtige Punkte also für den VfL Bochum und ein erneuter Rückschlag für die TSG Hoffenheim.
Unentschieden endete die Partie zwischen Bielefeld und dem VfB Stuttgart, aber von diesem 1:1 profitieren die Schwaben deutlich mehr, berichtet Daniel Neuhaus.
Am Ende bleibt ein Unentschieden, was beiden Mannschaften im Tabellenkeller nicht so richtig hilft. Den Stuttgarter nicht, weil sie eigentlich mehr hätten mitnehmen müssen von der Bielefelder Alm. Sie waren die bessere Mannschaft und hatten alles im Griff. Nach der Führung per Handelfmeter durch Sascha Kalajdzic in der ersten Halbzeit taten sie allerdings in der zweiten Halbzeit zu wenig. Und das wurde bestraft. Die Bielefelder kamen mit der einzigen echten Torchance der kompletten 90 Minuten durch Krüger nach gut einer Stunde zum Ausgleich. Danach drängte Stuttgart, hatte gute Chancen, traf den Pfosten. Am Ende reichte es allerdings nicht. In der Schlussphase noch eine Schrecksekunde. Bielefelds Torjäger Fabian Klos musste nach einer Kopfverletzung vom Platz getragen werden. Am Ende 1:1 zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart.
Aber die Stuttgarter lassen in der Tabelle wenigstens die Bielefelder hinter sich. Außerdem trennten sich heute Frankfurt und Greuther Fürth 0:0. Für die Eintracht ist das sicherlich nicht ganz so berauschend, spielt sie doch nächste Woche in der Europa League gegen den FC Barcelona und brauchte da eigentlich eine mutmachende Generalprobe für. Der Sportausschussvorsitzende Frank Ulrich wird von seiner Dopingvergangenheit eingeholt. Der ehemalige Biathlet der DDR und Trainer, der trotz zahlreicher Beweise die eigene Verstrickung in das DDR-Dopingsystem von sich weist, ist zugleich im Aufsichtsrat der Anti-Doping-Agentur NADA. Evelyn Zupke, die erste Bundesbeauftragte für Opfer der SED-Diktatur, kritisiert dies und erwartet von dem SPD-Politiker Frank Ulrich:
Er muss sich mit seiner Biografie, mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und das ist im Moment überhaupt nicht sichtbar. Ich erwarte von ihm, dass er seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der NADA ruhen lässt, bis wir Aufklärung haben über seine Rolle. Also ich vermisse einfach einen kritischen Umgang mit seiner eigenen Rolle im DDR-Sport-Doping-System. Und ich vermisse auch, dass er sich jemals für die Dopingopfer interessiert hat. Also diese Perspektive habe ich überhaupt noch nicht wahrgenommen. Und wenn man dann liest, dass ihm dieser unbewusst gesteuerte Verdrängungsmechanismus bescheinigt wurde, also das erscheint mir doch alles sehr krude und unglaubwürdig.
Das komplette Interview gibt's gleich ab 19:10 Uhr hier in unserer Sendung Sport am Samstag.
Vielen Dank, Astrid Rawohl. Und das waren diese Informationen am Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Tobias Ullmeier. Ihnen noch einen schönen Abend.